Normal move.
Ist nicht nur die Jahreszahl, in dem ich geboren wurde, also was eh eine feiernswürdige Zahl ist. Nein, es ist auch heute die 93. Folge von eurem Lieblingspodcast.
Gemischtes Hack.
Den ihr vielleicht hört, falls es euer vielleicht ist es auch euer Zweitlieblingspodcast. Aber auf jeden Fall ist hier die 93. Folge von Normale Möwe. 93 heißt natürlich auch in 7, ich sag's nochmal in Zahlen, in 7 Wochen haben wir die große 100. Und was machen wir da? Wir bleiben zu Hause, halten die Klappe und tragen Masken. Trotzdem, voll die nette Sache.
Aber da fällt mir was ein, irgendwas sollten wir ja machen. Wenn ihr da draußen, liebe Möwis, irgendwelche Vorschläge hättet, was wir beide hier in unserem kleinen Spaß-Podcast alles raushauen können, ja, dann schreibt es uns bitte nein.
Ich hasse es, wenn das was wirklich.
Über unser Instagram oder meldet euch, wie auch immer ihr mögt, info@normalemoewe.de, was auch immer euch beliebt.
Faxnummer 78.
gebt uns gern Vorschläge, was wir machen können zur 100. Folge, was ihr euch von uns wünschen würdet, denn wir sind zur 100. Folge natürlich die großen Weihnachts-Osterhasen, die alles rumbringen, was ihr euch wünschen könnt, auditiv. Nichts mit Geld gerne. Oder was, wo ich wirklich was machen müsste, das wäre blöd. Aber alles andere, was ich jetzt einfach sagen könnte, gerne.
Also mal ganz kurz Hand aufs Herz, als wenn wir nicht, wir machen doch genau dasselbe wie zu unserem Einjährigen, oder? Wir holen uns 2 Flaschen Würf-Clicquot für 100 € und dann besaufen wir uns vor einer Kamera. Also als wenn wir da jetzt irgendwie großartig...
Und dann ärgern wir uns die letzten 2 Wochen vom Monat, dass wir 100 € in Champagner gesteckt haben.
Oh, ich hasse es. Ja, ey,
wir sind so arm.
Ja, Arme hassen diesen Trick. Nee, aber tatsächlich, ja, vielleicht können wir ja wirklich so 100 Folgen, das ist ja auch was, ne? So nach dem Motto, die schönsten viel zu doll, meine Freunde, Buchfragen. Wir suchen Outtakes raus.
Übrigens eins meiner liebsten Friedrich Merz Zitate, auch wenn es jetzt nicht wörtlich wiedergeben kann, ist aber wenn du arm bist, dann investier doch in Aktien.
Ja, das ist...
Finde ich einfach super, dass dieses moderne Äquivalent zu, ja, wenn sie kein Brot haben, sollen sie doch Kuchen essen.
Ja, es ist halt so, ja, reich wird man, wenn man Immobilien hat.
Ja. Apropos Friedrich Merz.
Hinnerk
trägt heute einen Rollkragenpulli in schwarz. Ich trage ein Hemd in schwarz. Wir haben beide schwarze Hosen an. Wir sind die Men in Black, weil wir natürlich Trauer tragen. Ob des Verlusts unseres Friedrich Merzes.
Ja.
Weil wir waren natürlich Team Merz, kann man sagen.
Ja, ich wollte eigentlich den Rottweiler. Der war, aber ich wusste schon, der wird nichts. Und da habe ich natürlich auf mein Pferd gesetzt, ne? Den Friedrich.
Ja. Ey, Friedrich Merz ist leider, hat schon wieder knapp verpasst, Parteivorsitzender zu werden, der Christlich-Demokratischen Union, kurz CDU, hat es leider nicht geschafft. Schade, unser herzliches Beileid hier an dieser Stelle.
Ja.
Wir tragen extra schwarz für dich, Fritzi.
Ja, und wer hat's jetzt? Genau, hier, Laschet. Der hat's jetzt, ne?
Armand Laschet.
Und was ist das Erste, was er sagt? Er will eine Brandmauer gegen die AfD aufbauen. Ja, siehste wohl, ne? Der will das Land mal wieder spalten, anstatt die Hand zu reichen.
Armin Laschet, für mich größter Linker unserer Zeit.
Ey, ganz ehrlich, diese ganzen CDU-Schweinesöhne, ne? Das geht mir alles so auf den Sack. Mir folgt seit gerade eben bei Twitter irgendwie so ein CDU-Heinz aus Hessen. Und ich dachte so, hä, warum?
Ja. Falls du zuhörst, liebe Grüße.
Andreas Ritzenhöfer oder so, Hessen, keine Ahnung, ist auf jeden Fall ein Idiot, aber nein, so will ich das jetzt auch nicht über den Kamm scheren.
Ist bestimmt ein netter Typ.
Der hat sich doch noch nie mit mir befasst, also wenn der wüsste, wer ich bin, dann würde er doch, der würde sein Pfäff, glaube ich, ganz schnell wieder zurücknehmen.
Ja, Armin Laschet ist es jetzt und was viele vielleicht nicht ganz so auf dem Schirm haben, was das jetzt für uns Restdeutschen bedeutet. Restdeutschen.
Du meinst die BRD.
Wo kommt das jetzt her?
Nicht die
Uns steht eine Kanzlerkandidatur bevor. Und ich würde jetzt schätzen, ich lehne mich jetzt mal weit aus dem Fenster, der Armin, der macht das gar nicht. Der ist jetzt CDU-Vorsitzender.
Ja.
Und weißt du, wer es macht?
Na, der Söderli.
Der Söderli aus Bayern.
Ja. Ja.
Der Söder aus Bayern kommt rüber und macht den Kanzler.
Marki. Marki Mark.
Der Markus.
Hate Crime Mark.
Einfach so ein grundsympathischer Typ, finde ich.
Ich finde ja echt so krass, der hat wirklich diese Augenbrauen, wie man das so aus alten Disney-Verfilmungen kennt, wenn der Teufel dargestellt wird. Ne? Der hat einfach so richtig böse, buschige Dreiecke.
Oder der Bösewicht.
Ja, allgemein. Wobei die Bösewichte bei Disney-Filmen haben auch große Nasen. Ich würde da jetzt auch nicht zu doll in die Materie gehen.
Das Einzige, was ihm noch fehlt, sind so leichte Graue. Also noch in den schwarzen Augenbrauen noch so Graue mit drin.
Ja, wie bei Fuchsohren, weißt du? So, dass das auch so hochsteigt.
Ja, genau. Das bräuchte Söder noch, damit er noch ein bisschen grundsympathischer wird.
Aber mal Hand aufs Herz. Wen hättest du denn gerne als CDU-Kanzlerkandidatin gehabt?
Armin Laschet. Ich weiß original nichts über Armin Laschet, außer, dass er früher seine Frau verprügelt hat.
Ja.
Übrigens, sehr gute Geschichte. Ich erzähl sie mal ganz kurz. Armin Laschet hat seine Frau verprügelt, da war er noch Teenager. Da war er, ich meine, so 16, 17 Jahre alt. Und seine Frau hat die Geschichte erzählt, ich glaube, im Morgenmagazin. Jedenfalls hat seine Ex-Frau hat die Geschichte erzählt, dass Armin Laschet, Laschet, sie verprügelt hat. Er stand eigentlich nur auf ein anderes Mädel und konnte es aber seine Gefühle nicht im Zaun halten. Und da hat er einfach sie verprügelt. Und dann wurde sie gefragt, aber warum haben sie ihn denn dann trotzdem geheiratet? Und sie sagt so, ehrlich gesagt, ich habe nach links geschaut, ich habe nach rechts geschaut, ich habe keinen besseren gefunden.
Ey, das ist wirklich, das ist Rom-Com 1960. Das ist ganz, ganz schlimm.
Und naja, sie heiraten.
Und sein Sohn ist halt einfach Ryan, der deutsche Ryan Gosling. Ne? Das darf man auch nicht vergessen.
Er sieht wirklich aus wie so Ryan Gosling bei Wish bestellt. Das muss man schon sagen.
Ich finde nicht mehr bei Wish bestellt. Ich finde, das ist wirklich ein sehr, sehr hübscher Mann.
Ich sag, pass auf, ich wollte nicht damit sagen, dass er irgendwie hässlich sei oder so. Das wollte ich wirklich nicht sagen. Sondern ich wollte sagen, er sieht aus, das sieht fast aus wie ein Ryan Gosling. So wie du bei Wish, das sieht fast aus wie ein iPhone.
Ja.
So, okay. Es ist bestimmt ein schönes Handy und funktioniert bestimmt gut, ja. Aber es sieht halt auch nur fast so aus. Du siehst halt, das soll eigentlich Ryan Gosling sein.
Ja.
Gewesen sein, aber es wurde es nicht.
Wie bei Joko und Klaas, als sie da diesen wirklich überhaupt nicht so aussehenden Ryan Gosling-Verschnitt auf diese Preisverleihung da geschickt haben.
Das muss ich wirklich sagen, ist eine der besseren Sachen, die Joko und Klaas gemacht haben.
Ja, aber ich fand krass, dass niemand sich so gedacht hat, das ist er doch nicht, das sieht man doch. Also das ist er halt einfach so 100% nicht.
Ja, hinterher haben das einige ja dann im Interview gesagt, ja irgendwie dachte ich so, das ist er nicht.
Andererseits, du stellst es auch nicht in Frage. Wenn jetzt Helen Mirren vor mir stehen würde, würde ich nicht... Und sie würde sagen, ich bin Helen Mirren, würde ich einfach sagen, ja klar, bist du das.
Ey, man denkt sich ja auch immer, man kennt die Leute ja eh nur aus dem Fernsehen.
Ja.
Ja, und dann trifft man die und ist so, du siehst ein bisschen anders aus.
Ja, voll.
Aber weil wahrscheinlich, ne, so Kamera, da siehst du ja auch immer nur so, wie sie hübsch sind.
Ja, wie sie hübsch sind, das stimmt, sehr, sehr gut zusammengefasst. Ja, es ist halt einfach, ganz viele Leute sind ja auch ganz klein. Tom Cruise ist ja wirklich, Tom Cruise ist kleiner als ich und ich bin ja schon kein großer Mensch.
Tom Cruise ist winzig.
Ja, der ist wirklich, ich finde einfach den Gedanken schon immer so süß, dass es dann irgendwie so Szenen gibt, wo er auf einer Kiste steht, damit es auf dem Filmband halt so aussieht, als wäre er größer als die Frau.
Ja, bei Nicole Kidman war das doch auch so. Der war doch auch mal mit der verheiratet und durfte keine Fotos, der hat alle Leute verklagt, die Fotos veröffentlicht haben, wo man irgendwie gesehen hat, dass sie so einen großen Größenunterschied haben.
Ja, Robert De Niro trägt auch ganz oft auf Preisverleihungen Plateauschuhe. Also wirklich mit so dicken Plateausohlen.
Ja. Ja, ist doch okay. Ey, wenn die Leute da so ihre Komplexe haben und das hilft denen dabei, ey, come on, weißt du, so kann doch jeder irgendwie sein Päckchen mit sich rumtragen. Auch ein Tom Cruise darf das ja haben. So,
ja.
Ne? Der ist ja eh schon gebeutelt genug damit, dass er bei Scientology ist.
Ja, naja, kommt drauf an, gebeutet. Ich meine, er hat das nötige Kleingeld, um den ganzen Bims zu bezahlen, ne? Mhm. Gebeutet sind ja die Leute, die dann sagen, ich bin erst Täter Stufe 4, ich muss nochmal 2000 Euro überweisen, damit ich wachsen kann.
Damit ich auch so werde wie Tom Cruise.
Klein. Ich will kleiner werden. Ich möchte Tom Cruise ähneln einfach.
Ja, Tom Cruise hat ja diesen Samurai-Film gedreht, The Last Samurai.
War der mit ihm?
Ja, da war Tom Cruise in der Hauptrolle. Und das ist alles CGI-Effekte. In Wirklichkeit, die ganzen Szenen auf den Pferden, das ist eigentlich auf einer Katze.
Jesus. Ah, ja. Echt, aber wo du es gerade gesagt hast, wir haben alle unser Päckchen zu tragen. Und ich finde, da hast du auch tatsächlich einfach in gewissermaßen recht. Ich versuche mich ja auch immer zu optimieren. Ja. Die Leute, die hier schon länger zuhören, wissen das ja. Ich bin ja so ein Self-Care, Self-Optimism auch ganz weit vorne mit dabei. Sex-Positivity, Body-Positivity. Das schreibe ich mir alles. Also teilweise habe ich das erfunden. Das darf man ja auch nicht vergessen.
Ja, das darf man nicht vergessen.
Und deswegen habe ich mir gedacht, Hinak, du musst, 2021 wird dein Jahr, du musst irgendwie mal was ändern. Ich habe mich heute bei einer Seite angemeldet.
Ja, nice. Jetzt schon geil. Jetzt schon eine geile Geschichte.
Es geht darum, alkoholfreie Cocktails zu testen. Man kriegt 50 Euro und kriegt die Getränke umsonst nach Hause geliefert.
Da muss ich wirklich sagen, du änderst dein Leben wirklich um 180 Grad.
Und das Ding ist, da gab es halt so einen Fragebogen. Trinken Sie häufig? Ja. Können Sie keinen Alkohol trinken, wenn andere Leute um Sie herum Alkohol trinken? Nein. Die suchen halt nur nach Probanden. Und ich dachte mir, ach komm, wieso nicht? Hinter Köln, Künstler.
Vor allem richtig geil. Die schicken dir dann alkoholfreie Cocktails zu. Und weißt du, was du da machen kannst? Einfach einen Schuss Gin rein. Fertig. Ja. Wie geil. Wie günstiger kann man keine Cocktails machen. Und kriegst noch 50 Tacken dafür.
Genau. Also ich muss auch sagen, so langsam wird drückt Corona auch auf die Kasse bei mir. Ich mache jetzt bei mehreren so Probandensachen mit.
Viel so Medikamente.
Ja, also ich bin bei relativ vielen Sachen jetzt dabei. Ich freue mich besonders auf nächste Woche. Da werde ich einfach 24 Stunden lang geröntgt, um zu gucken, was das mit mir macht.
Ja. Ich habe auch den Impfstoff getestet und jetzt habe ich immer super Handyempfang. Und letztens hat mich Bill Gates angerufen. Ich weiß aber auch nicht, woher der meine Nummer hatte.
Er hat sich verwählt.
Das Ding ist, er hat mich nicht mal angerufen, er war einfach in meinem Kopf. Er war einfach in meinem Ohr.
Aber ganz ehrlich, wie geil ist denn alleine da die Vorstellung, also abseits von dieser Chip-Sache, stell dir einfach mal vor, so ein bisschen wie bei Being John Malkovich, wo alle Leute plötzlich John Malkovich steuern können, wenn sie in diesem einen speziellen Büro sitzen.
Ja.
Dass einfach Bill Gates wacht auf und ist so, oh fuck, wo? Oh nein, ich bin schon wieder in irgendeinem Kopf drin.
Oh nein. Ich bin schon wieder hinter Köln.
Ja, oh, nicht schon wieder. Ich hasse es, hinter Köln zu sein.
Ich kann meinen Körper nie bewegen morgens.
Ja, es ist besser geworden. Ich mache jetzt auch Sport.
Ja. Machst du? Was hast du so?
Als ich an Weihnachten zu Hause war, hat Mutti von meinem Opa ganz viel so alte Bücher raussortiert und mein Opa war groß interessiert am Zweiten Weltkrieg und allem drum und dran.
Ja, und die hebst du jetzt?
Also so hier die Speer-Tagebücher und sowas, alles natürlich eingepackt, der Hini ist ja auch ein belesener Mann und das Interessenfeld deckt sich ja auch ein wenig. Und da habe ich dann gelesen, dass Adolf Hitler jeden Morgen, wenn er aufgestanden ist, mit so einem Spandex-Ding seine Arme trainiert hat, weil es ja auch mehr als anstrengend ist, die ganze Zeit bei so Paraden den rechten Arm hochzuheben.
Ja, voll.
Ja, also halt, mach das mal 4 Stunden. Und deswegen habe ich mir jetzt auch so ein Spandex, aber für den linken, für die sozialistische Faust nach oben.
Ohne Scheiß, also das fällt mir jetzt erst auf. Deshalb hat Adolf H. aus Ö wahrscheinlich die Hand immer so abgeknickt. Der hat ja nie den Arm so richtig ausgestreckt, sondern immer so leicht gehoben und die Hand nach hinten abgeknickt. Einfach wahrscheinlich, weil du bei so einer Parade bist du 4 Stunden unterwegs und das ist einfacher. Das ist wesentlich einfacher.
Aber überleg dir das auch mal, das muss man ja auch so bei Präsidentschaftskandidaturen, ne? Die ganze Zeit irgendein Baby küssen. Ja. Die haben die ganze Zeit immer so extra Befeuchter für die Lippen dabei, damit das kein trockener Ekelkuss wird. Klar.
Ja, natürlich.
Ja.
Gerade wenn du so Joe Biden bist oder so und ständig mal so einfach fremden Frauen von hinten irgendwie so über die Schultern streicheln willst, da brauchst du schon weiche Hände, damit das nicht unangenehm wird.
Tatsächlich sind die Aktien von Nivea-Creme in den Staaten seit der Präsidentschaftswahl von Joe Biden hochgegangen, weil irgendwie müssen diese Hände ja samtig sein. Samtweich, wie Katzenbüchchen.
Nivea, habe ich letztens gelesen, macht Tierversuche. Wir kommen jetzt hier auch von Hölzchen auf Stöckchen. Ne?
Also ich habe auch das Gefühl, wir hatten lange nicht mehr so weirde Anfangsminuten, wo wir einfach so, hast du eigentlich gehört, dass Tom Cruise klein ist? Ja, weißt du, was auch klein ist? Mikroben. Ah ja, Mikroben habe ich auch von gehört. Ich bin übrigens jetzt Proband bei einer Medikamentenstudie. Oh, apropos Studie, hast du die Studie gelesen? Wir haben noch kein Thema wirklich besprochen so richtig. Aber wow, das ist Comedy Gold, das ist die Gag-Sahne, wird hier einfach nur rausgespritzt. Ich sage es dir.
Ich finde ja, so eine Sache, wo man hier wieder ein bisschen Struktur reinbringen könnte, wäre ja vielleicht Folgendes.
Ich hab da so eine Frage, die ist vielleicht ein bisschen zu doll.
Die Nacht ist kalt und klar. Auf den leeren Straßen wirbelt der Wind den Müll des Tages auf. Wir steigen ein über ein offenes Dachfenster. Die scheußlich eingerichtete Wohnung, die wir gemeinsam und still betreten, gehört Hinna Köhn. Natürlich. Niemanden sonst könnte dieses Sammelsurium aus geschmacklosen Fotos und Ikea-Ramsch gehören. Wir schleichen uns ins Schlafzimmer. Unser Opfer schläft tief und fest. Wir befestigen die Nadel vorsichtig an seinem Unterarm. Die Flüssigkeit fließt langsam in seine Venen. Auch wir schließen uns an und befestigen die Elektroden. Wir infiltrieren heute seine Träume, seine Ängste und seine dunkelsten Geheimnisse. Leonardo DiCaprio nennt es Inception. Wir nennen es die viel zu dollen Meine-Freunde-Buch-Fragen. Inak, bist du bereit?
Ich habe gar nichts von Ikea. Das mit den Fotos, okay, das kann man so oder so sehen. In Japan ist das Kunst.
Anime.
Ja. Nee, ich habe nur so richtig...
Anime Airbrush-Gemälde.
Anime-Airbrush-Gemälde und ich habe so ganz, ganz weirde Kombinationen aus so, ist das schon Hentai? Oder ist das nur erotische Kunst?
Ich bin heute mal wieder den Weg des geringsten Widerstandes gegangen, einfach weil du das letzte Woche auch gemacht hast.
Ja, voll okay, mir fällt auch einfach gar nichts mehr ein.
Und habe Fragen aus der Community mitgenommen und dafür machen wir vielleicht...
Volksnah,
wie Armin Laschet. Und daher machen wir heute vielleicht ein, zwei Fragen mehr.
Jo.
Hinak, was treibt dich dazu an, kreative Arbeit zu machen? Was gibt dir das?
Ich kann nicht viel anderes tatsächlich. Also
malen ging nicht und wirklich was heben kann ich nicht.
Ich war ja schon immer so ein kreatives Kind, hat meine Mutter ja immer gesagt. Nee, was mich antreibt dabei ist... so eine Mischung aus Egoismus und tatsächlich aber auch Freude daran, andere Leute zum Lachen zu bringen. Also
ja.
Andere Leute gute Gedanken mitzugeben, aber auch ab und zu auch einfach mal mein Herz auszuschütten. Das gibt mir einfach für mein persönliches Seelenheil viel. Und ich finde, ich kann das halt auch einfach ganz gut. Und
also
ich kann,
auch Selbstbewältigung.
Ja, total. Also Schreiben ist Therapie.
Ja.
Aber... ich lese ja auch bei Weib nicht alles vor, aber so dieser kreative Arbeitsfaktor, was mich dazu motiviert, aktuell gerade nicht sonderlich viel. Also
Ergo, du machst nicht viel.
Ja, also klar, ich arbeite ja in all meinen, sage ich jetzt mal, Honorarauftritten, die jetzt nicht mit meinem irgendwie eigenen Schaffen zu tun haben, ist das ja in einer Art und Weise auch kreative Arbeit, die zwar als Dienstleistung fungiert, aber... da, also
was kann man sich denn darunter vorstellen? Das war jetzt gerade so verschwurbelt ausgedrückt in meiner honorarschaffenden, nicht kreativen Aufträge.
Es ist ja trotzdem kreative Arbeit, das wollte ich ja. Also zum Beispiel, wenn ich für einen Auftraggeber moderiere. Also wirklich sowas wie, Hinak, wir machen irgendwie einen Galaabend, hast du Lust, das zu moderieren? Oder ich habe ein paar Mal für das Goethe-Institut Texte geschrieben, dafür wurde ich ja auch bezahlt. So, ja. Also... zum Beispiel zu Themenbereichen, die mich sonst eigentlich nicht sonderlich interessieren, aber ich gesagt habe, hey, ich kann die Kohle gebrauchen, easy, mache ich gerne. Und das ist in meinen Augen halt eher eine Dienstleistung als wirklich eine kreative Aufgabe.
Ja, aber ja, genau. Du nutzt deine handwerklichen Darbietungsfähigkeiten, die du über das Kreative gelernt hast.
Ja.
Und dazu halt Aufträge zu erledigen.
Und mein Motivator bei meinen eigenen kreativen Sachen, also sei es jetzt Stand-Up-Comedy oder Texte schreiben oder sowas, ist ja normalerweise...
Mädchen beeindrucken.
Klar. Hä? Normal.
Einfach Mädchen beeindrucken.
Ey, die lieben... Also ich konnte halt kein Football, deswegen bin ich jetzt in der Theater-AG.
Deshalb war ich immer der Lustige.
Das ist leider wirklich so.
Mochte Laufen nicht so, war ich lustig.
Oh, Laufen habe ich gern gemacht. Aber egal. wir sind schon wieder bei diesem Hölzchen-auf-Stöckchen-Ding. Gedanken wiederfinden. So, bei meinen normalen kreativen Arbeiten ist es ja so, ich gehe damit auf die Bühne, lese das vor, kriege eine direkte Reaktion, kann Witze machen, Leute lachen im besten Fall, ich kann Sachen ausprobieren ja. Und das gibt's ja gerade einfach überhaupt nicht. Und deswegen ist das komplett brach, aber zum Beispiel auch, mir haben auch ein paar Leute gesagt so, ey, schreib doch jetzt endlich mal einen Roman. Und das Ding ist, ja, würde ich gerne machen, aber die Motivation, sich irgendwie hochzuraffen und zu sagen, okay, ich kann, also es ist irgendwie gerade keine Motivation da, selbst für mich kreativ zu arbeiten, weil auch Romanideen oder so habe ich, aber ich habe irgendwie nicht die Muße, das jetzt zu machen, weil ich irgendwie viel mehr Druck die ganze Zeit verspüre, irgendwie Geld verdienen zu müssen. Ja. Ich habe gar nicht mehr den Kopf frei für, okay, das mache ich jetzt okay. Für mich.
Ja, das finde ich interessant. Also sozusagen, du wärst eigentlich an dem Punkt, wo du eigentlich die Zeit hättest, die kreative Arbeit zu erledigen, die du vorher nicht die Zeit für hattest.
Ja.
Aber dadurch, dass jetzt praktisch in Anführungsstrichen so wenig zu tun ist, verspürst du so einen monetären oder beruflichen Druck, dass du einfach dich gar nicht für das Kreative frei machen kannst.
Genau.
Ja. Hättest du irgendwie so viel gespart, dass du dir dein Sabbatjahr nehmen würdest, genau, wäre das vielleicht eine andere Situation.
Ich hatte letztes Jahr vor der ganzen Chose auch eigentlich so gedacht, okay, du gehst das wirklich mal an, verdienst ein bisschen Kohle und dann nimmst du dir irgendwie mal in der Nebensaison wirklich mal für eine Woche eine Airbnb oder reist irgendwo hin und dann bist du die ganze Zeit im Zimmer und schreibst, gehst halt zum Essen raus und mehr nicht.
Ja.
Weil dann hat man einfach so den Gedanken von, das ist jetzt gerade wirklich auch ein Arbeitsprozess und natürlich ist mein kreatives Schaffen für mich auch Arbeit, weil ich werde damit später ja irgendwann Geld verdienen, hoffe ich auf jeden Fall, aber ich kriege mich dazu nicht motiviert, weil irgendwie alles gerade relativ sinnlos erscheint, was mit solchen Begebenheiten zu tun hat und deswegen versuche ich ja gerade mit diesem Wochenbuch, das ich bei Instagram veröffentliche, wo ich irgendwie versuche, humoristisch meine Woche zusammenzufassen,
ja,
mich dazu zu zwingen, weil ich habe jetzt jede Woche eine Deadline und dadurch kriege ich es halt quasi hin, mich zum Schreiben zu zwingen, einfach auch als Fingerübung, dass ich es nicht verlerne, dass ich immer noch weiter was schaffe, was nicht mit irgendwie arbeitsrelateden Content zu tun hat.
Ja. Kurze Zwischenfrage dazu. Hast du auch das Gefühl manchmal, dass du im Urlaub besser schreiben kannst? Ich hatte so ein, zwei Mal das Gefühl, wenn ich mir so eine Auszeit genommen hatte und wirklich so zwei Wochen nichts machen wollte, dann habe ich irgendwann angefangen zu arbeiten. Also nicht zu arbeiten, sondern zu schreiben. So für mich oder was auch immer, aber halt so richtig konzentriert daran zu arbeiten und so richtige Pläne zu machen und so hin und her zu laufen und durch die Gegend zu laufen, ständig daran zu denken.
Mhm.
Und gar nicht im Endeffekt abzuschalten, sondern einfach nur an was zu denken, für was man sonst keine Zeit hat.
Überhaupt nicht. Also ich merke das, ich kann ganz schwer abschalten von der Arbeit. Also als das ist auch einfach, also zum Beispiel, wenn wir jetzt hier sitzen und wir machen unsere Werbepause oder so, checke ich meine Mails. Wenn ich im Urlaub bin, checke ich meine Mails. Ich antworte vielleicht nicht drauf, aber ich habe es im Hinterkopf. Also es wabert die ganze Zeit bei mir drin herum. Ich habe nie so richtig gelernt, wie ich mich so richtig 100% entspannen kann. Ich merke das schon bei so einer Scheiße wie, ich mache mir eine geile Badewanne, stell den Laptop hin, schenke mir ein Glas.
Eine geile Badewanne.
Ja, du weißt, was ich meine, ne? Wenn es so knallt, kacke und dann schäumt das ganz toll, das Orange oder so. Und dann mache ich mir noch ein Glas Wein und denke mir so, oh, jetzt so richtig geil entspannen und nach 5 Minuten in der Wanne denke ich schon, boah, ist das langweilig, ich kann das nicht.
Ja,
ich kann
nicht. Baden macht man auch nicht alleine.
Sexmarks. aber auch, wenn ich im Urlaub bin und einfach nur am Strand liege, ich finde das langweilig, ich kann mich dabei nicht entspannen. Also ich habe auch das, was du gerade meintest, dieses, ich will dann, dass ich dann irgendwie so.
Ja, ich kann mich dann auch nicht entspannen. Ich bin am Strand, lese ein bisschen und denk so, oh ja, weiß ich jetzt auch nicht. Und dann gehe ich in irgendein Strandcafé, nehme meinen Laptop mit oder einen Blog oder so und schreibe dann da und trinke ein paar Cocktails oder so.
Ist eine romantische Idee, funktioniert für mich persönlich aber gar nicht. Ich dachte auch ja früher, dass ich so der Kosmopolit bin, der in Cafés sitzt und dann schreibt, es lenkt mich ab, ich bin sofort im Internet. Wenn ich wirklich schreiben wollen würde, dann müsste ich irgendwo hin, wo ich keinen WLAN habe.
Ja, ja.
Und zum Beispiel, weißt du, wann ich immer Bock habe zu schreiben, ist, wenn ich besoffen vom Podcast nach Hause komme, aber es ist halt, also ich kriege mich zum Beispiel motiviert, an etwas Kreativem zu arbeiten, wenn ich leicht ein Sitzen habe. Und zum Beispiel, wenn ich nach einem Podcast nach Hause gehe, dann habe ich meistens immer richtig Bock zu schreiben. Und dann sitze ich vor einem Blatt Papier, habe Lust, aber habe die motorische Fähigkeit dafür nicht. Vertipp mich. Die ganze Zeit kriege ich die Gedanken nicht mehr richtig geordnet.
Und das regt dich dann auf.
In den Momenten bin ich eigentlich am kreativsten. Und wenn ich es mir aber vornehme, dass ich sage, hey, heute Abend, ich habe sturmfrei, schönes Gläschen Wein und dann setze ich mich irgendwie vor mein Word-Dokument, dann schreibe ich zwei Sätze und dann denke ich, ja, aber wofür? Außerdem ist gerade die neue Staffel Disenchantment raus. Das ist auch geil.
Und falls das nicht geht, gucke ich doch wieder Brooklyn Nine-Nine.
Das habe ich noch nie geguckt, ist das gut?
Ja, ist geil.
Okay. Ja, aber also das zu meinem kreativen Output. Also ich muss mich echt immer zwingen, das zu machen. Und da fand ich auch mal sehr, sehr treffend, ich weiß gar nicht mehr, wer es gesagt hat, aber auch ein Autor, andere Leute gehen zur Arbeit und wir setzen uns an die Schreibmaschine. Das ist ja ein Job. Schriftsteller sein oder Comedian oder allgemein als Autor zu arbeiten, ist ein Job. Und dadurch, dass ich aber mit dem Hobby angefangen habe, kriege ich es selbst für mein eigenes kreatives Schaffen ist immer noch nicht hin, dass ich mir sage, okay, heute schreibst du mal 6 Stunden, weil das musst du machen, weil damit verdienst du Geld. Das mache ich nicht. Und das ist scheiße. Aber ich krieg's halt nicht anders hin.
Dann kommen wir mal zu einer super Überleitung. Kommen wir von kreativem Output zu kreativem Input und nehmen mal so eine kleine Verhelbung ein.
Ja, ich würde sagen, dann hören wir einmal den Jingle, oder?
Ja.
Howdy.
Ja, viele Grüße an unseren Sponsor. Das war Werbung.
Helbing.
Helbing.
Entschuldigung. Ich habe schon den ganzen Tag so irgendwie so diese Locker-Room-Atmosphäre. Ich will die ganze
Locker-Room-Atmosphäre? Ja, oh Gott.
Nee, ich bin eher in diesem Sport-Locker-Room. Weißt du, ich war gerade mit meinen Jungs ein bisschen bolzen. Wir ziehen uns um unter der Dusche. Ich mache ein paar kecke Sprüche über Charlotte aus der 7B. Dann verhaften wir noch einen halben Kasten Bier. Und dann fahre ich mit meinem aufgeputschten Moped nach Hause.
Und irgendjemand sagt, Kicken im Regen, das ist das Geilste. Und man sagt so, ja, voll. Aber man denkt sich so, ist voll scheiße, ich werde immer total dreckig.
Ja, und irgendeiner ruft Schwalbe. Ja.
Hinak, willkommen zur zweiten Frage.
Gib ihm.
Wie fühlst du dich, wenn über die Periode geschrieben wird? Gesprochen wird.
Boah, das ist tatsächlich eine ganz gute Frage. Ich merke dabei tatsächlich sehr, sehr krasses Unbehagen. Nicht, weil ich irgendwie finde, dass man darüber nicht reden sollte, sondern einfach, weil ich jedes Mal merke, boah, ich kenne mich wirklich gar nicht damit
gar nicht aus.
Als ich das erste Mal für meine Freundin Periodenprodukte kaufen musste, war auch so, es ist hier einmal in grün und in blau und was ist für was? Und
wo ist das Pinke? Man kauft doch immer das Pinke.
Blau ist doch für Jungs. Nee, aber wirklich, also es kommt immer ein bisschen drauf an. Also einerseits finde ich es gut, darüber zu reden. Ich merke ja auch zum Beispiel, wie lange geht die Periode? Weiß ich nicht, 5 Tage, 4? Können auch 7 sein, ich weiß es nicht.
Ich würde sagen Tage.
Ein paar Tage halt. Ich weiß es nicht.
Zwischen ein und mehr.
Ich weiß es nicht und das ist mir peinlich. Andererseits finde ich den immensen Output darüber, also wenn ich meinen Insta-Feed runterscroll oder durch Stories gehe, ist gefühlt jede zweite Story darüber. Und ich finde Aufklärungsarbeit super wichtig in vielen Bereichen, unter anderem halt auch in Bezug auf die Periode. Denken wir aber auch so, aber das müssen doch nicht alle machen.
Ich finde, auf der einen Seite ist es natürlich ein Thema, was nicht tabuisiert sein sollte, also worüber offen geredet werden sollte, auf jeden Fall. Ich meine, warum nicht? Ich meine, wenn das Menschen betrifft und Menschen interessiert, ist doch super. Also, weißt du so, ich folge auch diversen Seiten, wo ich in irgendeiner Form Content über diese Themen bekomme, so. Und also ich bin jetzt nicht so, dass es mich irgendwie abstößt oder sonst irgendwas. Also, oder sollte, also weißt du, das ist ja so ein Vorurteil oder beziehungsweise was heißt Vorurteil, aber ich glaube, es gibt echt super viele Cis-Männer, die halt so einfach so, ey, boah, mega eklig, halt die Fresse, ich will nichts über Periode hören.
Digga, Dennis, du hast auch mit 12 deine Puppe gegessen, also beruhig dich mal.
Also, ne, überhaupt nicht. Also, darüber sollte geredet werden und darüber kann man auch reden, gar kein Problem. Ich glaube aber, was du beschreibst, ist das Ding in der Bubble, in der du dich befindest und weil du ja auch diesen ganzen Seiten folgst, weil du ja auch irgendwann für dich entschieden hast, ich möchte mich mehr mit Themen wie Feminismus oder allem Möglichen beschäftigen. Deshalb folge ich Seiten, die eben darüber und über andere Dinge Aufklärungsarbeit leisten.
Ja.
Natürlich ist dein Feed dann natürlich auch voll davon.
Ja,
wenn du das nicht möchtest, dann folgst du halt diesen Seiten nicht mehr.
Ja, aber das ist ja irgendwie die Krux daran. So, einerseits werde ich halt irgendwie mit Periodentalk zugeballert, andererseits möchte ich aber auch gerne wissen, wie ich mich feministisch verhalten soll und
natürlich.
Muss. Und das zum Beispiel, oder ich sag so oft zum Beispiel, es ist nicht mal zum Beispiel, es ist was komplett anderes. Aber ich fand ganz interessant, eine Freundin von mir, Lara Ermer heißt die, die hat letztens eine Story darüber gemacht, dass sie irgendwie bei also Online-Werbung von BHs ganz oft sieht, dass die eigentlich nicht richtig passen bei den Modellen. Ja. Und hat darüber einen Beitrag gemacht. Und das fand ich mega spannend. So, wow, ja. erstmal, wie siehst du das? Und zweitens, war mir überhaupt nicht so bewusst.
Ich habe mir das auch angeschaut,
ja.
Ganz unabhängig von dir, also und war auch so, ah krass, ja, weil sie in dieser Story hat diese Frau eben halt erklärt, wie bei diesen ganzen Modelbildern oder bei diesen ganzen Verkaufsbildern von eben BHs so,
ja.
Die ganz oft nicht passen. Und halt, wenn man die so kaufen würde, dass die einem dann halt wehtun.
Ja.
Weil die halt dort zu eng sind oder hier zu weit oder sonst irgendwas so. Und sie hat das ziemlich gut erklärt, so dass selbst ich das verstanden habe,
ja.
Warum das gar keinen Sinn ergibt, etwas zu kaufen, was so geschnitten ist für dich. Also, ne?
Ja, ja. Also Props gehen auf jeden Fall raus an Lara Ermer. Folgt ihr auf jeden Fall bei Instagram oder auch bei Facebook. Sehr, sehr gute Beiträge, ist auch einfach fucking lustig, die Frau.
Ja, ich folge ihr auch. Deshalb, also ja, finde ich auch gut.
Ist, glaube ich, also vielleicht sollte man das auch nochmal klarstellen. Ich finde die Periode jetzt auch nicht irgendwie widerlich oder abstoßend oder sowas. Es ist vielleicht die schiere Masse an Beiträgen, die dazu geliefert werden, die mich...
Ich empfinde es trotz dessen, dass natürlich darüber geredet werden sollte und dass es nicht tabuisiert werden sollte. Und ich finde es auch gut, dass es all diese Aufklärungsbeiträge gibt. Finde ich wirklich, wirklich super. Empfinde ich es, und damit möchte ich nichts verändern an der Situation oder so, aber ich möchte einfach sagen, so, ich empfinde diese Sache als etwas sehr Intimes, nicht als irgendwie eklig oder sonst irgendwas, sondern als etwas sehr Intimes, und wenn ich irgendwie darüber so viel irgendwie konsumiere, lese und mich ja auch selber damit weiterbilde, so, empfinde ich das zumindest so ein bisschen so, als würde ich in einen sehr privaten Space reinkommen, von etwas, was, obwohl das natürlich Quatsch ist, mich nichts angeht. Weißt du, was ich meine? So empfinde ich das manchmal.
Ja, und weißt du, woran was ein gutes Schlusswort wäre? Es ist am Ende eigentlich total scheißegal, was wir davon denken.
Oder? Ja,
weil wir sind zwei weiße Hetero-Cis-Männer. Unsere Meinung kann in dem Fall einfach mal wirklich getrost egal sein.
Ja. Ja, genau. Also es, und das muss man wirklich auf diese Frage sagen. Alles, was wir bis jetzt gesagt haben, ist wirklich nur so unsere eigene Gefühlswelt. Ich glaube, wir sind beide komplett dafür, dass jede machen kann, was sie möchte und sich bitte, bitte auch über Dinge informieren kann und soll. Unbedingt. Dass wir zu Dingen, die uns nichts angehen, vielleicht eine Gefühlswelt haben, aber da bestimmt keine abschließende Meinung oder irgendjemandem sagen wollen, was er oder sie wie auch immer man sich definiert, zu tun oder zu lassen hat.
Boah, wir sind auch echt kleine Wattebäusche, ne? Hauptsache, ja. Niemand sagt, wir sind Schweine.
Puh.
Aber ja.
Okay, wir hier auf der Gratwanderung rumgegrätscht. So.
Ich freue mich, irgendwann, weißt du, wir haben es jetzt 93 Folgen durchgehalten, aber ich freue mich auf den Moment. Irgendwann
treten wir so richtig ins Fettnäpfchen.
Ja, aber richtig doll, richtig doll.
Ja, ich habe ja einmal, ich weiß nicht, ob ich das jetzt nochmal aufrollen sollte, weil das ist
Lass es, bevor wieder was Neues kommt.
Okay. Okay, nur weil ich einmal von einer Person angezählt wurde. Wegen etwas, was ich gesagt habe, die dann gesagt hat, Alter, das geht gar nicht, was du da gesagt hast.
Ich sag so, wie der neue CDU-Vorsitzende Laschet. Laschet. Papau.
Okay.
Immer
wir kommen mal, zu einfacheren Themen. Was wäre deine Strategie, um bei den Hunger Games zu gewinnen? Vielleicht willst du einmal ganz kurz erklären, was die Hunger Games sind, für alle Movies da draußen, die das nicht wissen.
Also die Hunger Games sind sowas wie die deutlich schneller, brutaler werdende Version von Harry Potter, vom Style von den Jugendromanen und vom Erfolg her. Ich hatte das Gefühl, Hunger Games war so ein bisschen das Harry Potter von der Generation so ein bisschen danach.
Mhm.
Wurde verfilmt, deutlich besser, meiner Meinung nach. Ist aber ewig her, dass ich es gesehen habe. Es geht darum, dass aus verschiedenen Bezirken in diesem Land immer eine jugendliche Person, warum muss die auch jugendlich sein?
Es geht um eine dystopische Zukunft. So.
Ja.
Leute leben in Bezirken, die danach aufgeteilt sind, was für Arbeit sie zu verrichten haben und auch ein bisschen nach ihrem gesellschaftlichen Status. Also je weiter draußen, sage ich mal, desto weniger Essen hast du und
ja, ja, also irgendwie
Bequemlichkeiten.
Bezirk 14 ist Kohlearbeiter oder so ein
Kram. Ja, irgendwie ja. sowas. Und dann in der Mitte dieser dystopischen Welt, dieser Stadt, ist halt die große Hauptstadt, wo alle bunt angezogen sind und sich zur Belustigung einmal im Jahr oder so die Hunger Games geben, wo ein Vertreter, eine Vertreterin jeweils von jedem Bezirk da irgendwie in so Todesspielen antreten muss. Und die Person, die am Ende überlebt, hat gewonnen. Und gewinnt damit ein Leben in Saus und Braus sozusagen.
Egal welcher Bezirk, das ist so ein bisschen der Knackpunkt.
Genau. Ne? Also wenn du ganz draußen Kohle scheffelst den ganzen Tag, kannst du gewinnen und dann kannst du für den Rest des Lebens Kuchen essen.
Aber ist auch ein bisschen länger her bei mir. Wie wird die Person immer ausgewählt? Ist es so Lotterieverfahren, ne?
Ja, irgendwie
das
so.
Das sucht man sich nicht aus.
Man kann sich freiwillig melden oder es wird gelost.
Okay. Genau, und wenn ich mich richtig erinnere, hat auch jeder Bezirk irgendwie so die Signature-Waffe, oder?
Weiß ich nicht mehr.
Ich hatte sie nicht einen Bogen oder nee, so ein Shit?
War es nicht so, dass es am Anfang so einen riesigen Waffenhaufen gibt, auf den alle zurennen und sich schnappen können, was sie tragen können? Und dann haben sie das.
Gut, gehen wir das mal realistisch
okay,
an.
Okay, also, wie würdest du die Hunger Games gewinnen? Es gab ja zum Beispiel, ich erinnere mich in dem Film, diese eine Person, die sich die ganze Zeit versteckt hat.
Ja, aber die... ich will nicht spoilern.
Egal, wer es bis jetzt nicht gesehen hat, also ja, das ist so lange her.
Hey, Philipp Seymour Hoffmann war schon tot und die haben noch den dritten Teil mit ihm gedreht. also wenn wir es realistisch sehen, werde ich wahrscheinlich aus irgendwie so einem mittleren Bezirk kommen. Ich bin nicht sonderlich schnell im Rennen, wenn da so ein Waffenhaufen ist. Ich bin der Dude, der am Ende, weißt du, ich denke mir auch immer bei den Gladiatoren von da, also aus der Gladiatorenzeit, da gab es immer den einen Dude mit dem Netz. Und ich glaube, ich bin der Typ mit dem Netz.
Schreibmaschine. Du schreibst sie einfach in Grund und Boden.
Also meine Strategie wäre wahrscheinlich ganz, ganz doll hinterrücks. Ich glaube, ich würde halt, also ganz ehrlich, ich bin nicht stark, ich bin nicht schnell. Wahrscheinlich bin ich durch dieses Lotterieding da reingekommen und ich würde mich viel verstecken und von hinten angreifen und in der Hoffnung, dass der erste Strike irgendwie direkt killt. Mit einem Stein auf dem Kopf. Wirklich, also was soll ich denn machen? Ich guck mich an, ich bin ein Händling sondergleichen.
Na, aber du bist sympathisch. Ich sag, was du machen würdest, ist, du freundest dich mit irgendjemandem an. Irgendjemand, der auch jetzt vielleicht jetzt nicht der Allerstärkste ist. Aber so, ihr bildet erstmal ein Team. So. Mhm. Du bist so der freundliche Typ, machst so ein paar Witze so. Und am Ende redest du dich als Führer der Gruppe heraus. So, einfach weil du so gut reden kannst. So, die anderen machen die Drecksarbeit und dann kommt dein Netz nämlich ins Spiel. Dann gräbst du ein Loch, während die schlafen, dann fallen die da rein und dann zack, wirfst du einfach von oben ein paar Steine drauf, bis sie tot sind.
Moment, ganz kurz, ich grab ein Loch und die schlafen und dann werfe ich sie da rein.
Nee, du legst das Netz da drüber, verteilst da so Blätter
Okay.
Und dann führst du die da lang, dann fallen die da alle rein.
Also was, ich sehe schon, was du meinst. Ich glaube, ich würde mir irgendwie so auch einen Underdog suchen, möglichst grobschlächtig. der oder die metzelt sich dann durch die ganzen Massen von den anderen Bezirken. Und am Ende würde ich sagen, ey, Cobra Bobo, hast du richtig gut gemacht. Und wenn er sich umdreht, zack, einmal richtig, richtig mies in den Bauch. So 20-minütiger Todeskampf. Und ich stehe da, hab sofort ein Mikrofon in der Hand und sag, und da kam er wieder aus der rechten Ecke, der Köln, babam.
Babam.
Reicht mir den Spritzwein. Hunger Games over, Alter. Mic drop. Ich bin Schwein.
Das kann ich mir auch so richtig gut vorstellen. Einfach, du würdest dich auch nicht für irgendjemand anderen opfern. Es ist einfach so, hä? Warum?
Leute, merkt ihr doch was?
Das ist halt blöd, es geht um Leben und Tod.
Ja, auch, ich würde auch nicht im Widerstand sein oder so ein Kram. Ich würde das Ding durchziehen. Weißt du, auf der anderen Seite ist es immer schöner und auf der anderen Seite gibt es halt Cremant. Na klar. Lieb's. Alter, ich hab mega Bock, Rind mit Blattgold zu essen.
So wie Franck Ribéry.
Ja. Ich dachte, er heißt Ribéry.
Ribéry? Oh Gott, du bist.
Franck Ribéry.
Du bist ein furchtbarer Mensch. Ich hab noch ein paar Fragen. Vielleicht machen wir nach der Pause noch eine, weil ich würde mal kurz eine kleine Bierpause machen. Wir gehen mal ganz kurz in die Werbung. Wir machen heute Werbung für ganz, ganz tolle Produkte. Beziehungsweise Menschen. Die normale Möwe Singlebörse. Bis gleich.
Jetzt kommt die Werbung.
Die normale Möwe-Single-Börse. Der einzige Ort, wo sich echte Singles mal wirklich gute Nacht sagen können. Lernt bei der normalen Möwe-Single-Börse die besten Singles Deutschlands kennen und kontaktiert sie direkt, diskret und online.
Aloha und moin moin. Ich bin die Pia, aber alle meine Freundinnen nennen mich Pipi. Ich bin ein ganz kleines bisschen in Pferde vernarrt, aber das sind ja irgendwie alle Girls. Ich reite aber auch wirklich für mein Leben gern. Pferde sind einfach die tollsten Tiere der Welt, nicht wahr? Ich bin außerdem ein totaler Familienmensch. Mama und Papa sind genauso Pferdefans wie ich und reiten für ihr Leben gern. Meine Schwester Susi fällt da ein bisschen raus, weil sie voltigiert lieber. Sie ist das schwarze Schaf oder vielleicht auch eher das schwarze Pferd. Ansonsten verreise ich gern mal, bin eine richtige Travel-Bitch. Zum Beispiel nach Island wegen der Ponys oder auch nach Shetland wegen der Ponys oder manchmal sogar auch nach Arabien wegen der tollen Pferde dort. Ich trinke gerne Latte Macchiato aus meiner Pferdetasse und lerne gerade in der Abendschule Französisch. Das ist die Sprache der L'amour. Beruflich mache ich gerade eine Ausbildung zur Metzgerei-Fachverkäuferin, weil ich Kühe hasse. Ich hasse sie wie die Pest und es macht mich glücklich, sie zu zerteilen. Wenn du Pferde genauso magst wie ich, dann melde dich doch bei mir. Salut!
Wenn du Pia kennenlernen möchtest, dann schreibst du eine E-Mail an normalemöwe.de mit dem Betreff 624 für Pia. Und vielleicht meldet sich Pia auch schon bald bei dir.
So, willkommen zurück aus der Pause. Das war die normale Möwe Singlebörse.
Ich würde mich so doll freuen, wenn sich wirklich
jemand für Pia meldet.
Ja, also einerseits für Pia natürlich, weil Pia braucht dringend menschliche Kontakte, aber auch allgemein einfach, dass ich wirklich mal wir hatten ja schon mal gesagt, es wäre so schön, wenn in Tinder-Bios auftaucht, dass man Möwi ist, aber wie schön wäre es denn noch wirklich, wenn zwei Möwis sich in einer romantischen Beziehung gefunden haben und glücklich jetzt zusammen sind und vielleicht so ein Kind haben, das jetzt Möwi heißt.
Oder Hinni oder Maxi.
Oder Hinni Maxi.
Hinni Maxi. Je nachdem, ob es ein Junge oder ein Mädchen wird.
Hin Max. Max Nerk. Ich glaube, das kommt beim Amt nicht durch. Warst du mal auf so einer Single-Börse?
Ja, Tinder.
Ja, klar, da war ich auch. Aber ich war auch bei Bumble war ich auch mal kurz.
Und ja, also. ja, gut, das ist jetzt auch eine Sache, die habe ich noch niemandem so richtig erzählt.
Ey, keine Scham. Ich kenne auch andere Leute, die bei Gay Romeo und OkCupid sind.
Es gab mal, ich weiß gar nicht, wie das hieß, in der Zeitschrift Neon gab es so eine Singles-Seite.
Doch, daran erinnere ich mich.
Und da war ich drin.
In der Neon?
Ja, weil. Und jetzt kommt das eigentlich Blöde daran, weil ich was mit der Praktikantin hatte, die diese Seiten gestaltet hat und sie mich gefragt hat, dass sie noch jemanden braucht.
Ah.
Ja, ist schon eine Weile her.
Aber ganz kurz, kann man das noch, gibt es irgendwie so ein Neon-Online-Format, wo man das mal nachgucken könnte?
Hoffe ich nicht.
Also ich weiß, ich hatte auch, Neon war ja auch richtig so aufgezogen, als Print gibt es Neon nicht mehr, ne? Das ist nur noch online.
Ja, nee, ja. Als Print gibt es
nicht mehr. Als Print ist wahrscheinlich jetzt auch immer noch so, gab es mal so eine, war es ja auch so aufgebaut, dass es auch so ein soziales Netzwerk war. Neon-NutzerInnen, die zusammen auf dieser Seite miteinander agiert haben. Und da hatte ich auch ein Profil mit 15, 16?
Ja, ich hatte da auch mal ein Profil und habe da so Sachen hochgeladen, die ich geschrieben habe.
Ja,
da gab es so ein richtiges Schreibforum.
Ich auch, aber das Ding ist, das war ja für junge StudentInnen. Und ich war halt irgendwie so ein 16-jähriger Bub, der gerade irgendwie.
Ich glaube, ich war 20 oder so, keine Ahnung.
Ja, und ich hatte halt gerade mit Ach und Krach Realschule geschafft und war jetzt so, ja klar, bin ich meine Studenten beliebt.
Ja,
Jedenfalls ist das passiert. Und ich weiß noch, dann kam ein Fotograf zu mir in die Wohnung und hat Fotos von mir gemacht.
Ja.
Und wir haben uns echt gut verstanden, haben so Nummern ausgetauscht und haben uns dann hin und wieder mal so irgendwie so beim Tätowierer getroffen und so.
Ja.
Und
das ist jetzt Makut.
Nee, und das ist jetzt einfach der Haus- und Hoffotograf von der 187 Straßenbande. Ach. Der hat jetzt auf einmal irgendwie, ich weiß nicht, muss mal kurz nachgucken, aber bestimmt über 100.000 Follower, weil der alle Fotos und alle und ganz viele Videos für die schon gemacht hat.
Das ist ja witzig.
Und mit denen irgendwie in LA rumreist und in allen möglichen Ländern, wo die halt irgendwie ihre Musikvideos drehen. Er hat 159.000 Follower jetzt und irgendwie, als er Fotos von mir gemacht hat, hat er vielleicht 1.000 gehabt oder so. Ach, weißt du? Und ja, Pascal Kerusha heißt er.
Aber das sind immer so, das finde ich immer so mega beachtlich. Also man lernt Leute kennen und verliert sich so ein bisschen und dann trifft man die wieder und die sind da einfach so, ja nee, also ich bin mittlerweile Mode-Influencer. What the fuck? Und womit verdienst du so dein Geld? Ja, ich habe gestern einen Schal von Gucci in die Kamera gehalten, dafür habe ich 10.000 bekommen.
Ja.
Okay, Digga.
Achso, okay. Ja, ich habe letztens irgendwie so gelesen, dass dieser Beruf InfluencerInnen, wird ja in der Gesellschaft recht despektierlich angenommen,
ja,
kann man sagen.
Ja.
Und da habe ich so eine kleine Abhandlung drüber gelesen, dass das wohl laut dieser Abhandlung so ist, weil das ein Beruf ist, in dem mehrheitlich Frauen erfolgreich sind. Mhm. Dass dadurch halt dem weniger Wert beigemessen wird. Und dann habe ich so drüber nachgedacht. Und es ging halt in dem Beitrag darum, dass es halt eine Neiddebatte ist eigentlich von hauptsächlich konservativen Menschen, hauptsächlich Männer dann nochmal,
ja,
die es einfach nicht ertragen können, dass junge Frauen selbstständig Geld verdienen und dafür keinen Dude brauchen. Und dann habe ich so darüber nachgedacht und dachte so, finde ich nicht. Ja, okay, gibt bestimmt solche Leute, will ich gar nicht abstreiten, dass das nicht auch einen wahren Kern hat.
Ja.
Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich gönne das jedem, aber ich denke mir doch trotzdem so, ganz schön doof. Also irgendwie, oder ich denke mir meine Neiddebatte ist eher, scheiße, warum kriege ich die Kohle nicht?
Ja, voll. Das ist genau wie im Comedy-Business, wo man ja auch irgendwie so denkt, so, das war ein sehr guter Witz. Ich könnte dir jetzt Respekt dafür zollen oder ich bin einfach nur fucking pissig drauf, dass er mir nicht eingefallen ist.
Ja, ja.
Aber ich finde tatsächlich, zu dem ganzen Influencer-In-Business, da sind auch für mich so viele Fragen offen. Was gibst du denn beim Finanzamt an, was du bist? Ist Influencer mittlerweile ein eingetragenes Berufsfeld oder ist man
Testimonial? Gab ja, ich nehme mal an, du bist doch in irgendeiner Form.
Du bist ja kein
Model vielleicht. Testimonial. Es gab ja vorher schon Personen wie, was weiß ich, Kader Loth oder so. Ich weiß nicht, ob du dich an die noch erinnern kannst.
Ja, klar.
Die einfach halt. Wo man überhaupt gar keine Ahnung hatte, woher die kam. Ich glaube, die hat in irgendeiner Reality-Show mitgemacht und war dann auf einmal in jeder Reality-Show und hat dafür bestimmt nicht wenig Geld bekommen und hat damit aber ihren Lebensunterhalt verdient. Was ist man dann? Darstellender Künstler? Ist man,
ja, das, weiß ich das nicht. Würde mich jetzt mal interessieren. Fällt das, also ist man als Model, fällt man da in die Künstlersozialkasse? Ist das, aber es ist, nee, kann ja nicht sein, weil es ist eine Dienstleistung. Es ist eine reine Dienstleistung. Du hast keinen kreativen Aspekt dadurch. Du trägst Sachen, die andere entworfen haben. Du präsentierst Sachen, die andere entworfen haben.
Weiß ich nicht. Als Schauspieler spielst du ja auch, Schauspielerin spielst du ja auch Sachen, die andere geschrieben haben.
Ja, aber das ist immer noch was anderes, als einfach nur etwas zu tragen. Aber genau, also beziehungsweise, ich weiß es ja auch nicht. Also vielleicht ist es ja auch so. Da ist dann der nächste Punkt. Was ist der Mehrwertsteuersatz? Zahlen die 19 oder 7?
Ich würde sagen 19%. Also ich würde auch sagen, dass es jetzt nicht eine klassische künstlerische Sache ist, sondern halt eher halt ein handwerklicher Beruf, den du aufgrund deines Aussehens ausüben kannst.
Ich glaube,
Bravo, ist doch super.
Ich glaube, dass das aber zum Beispiel nicht als KünstlerInnenfeld gilt, weil du nichts erschaffst. Als Journalist oder auch als dienstleistender Grafikdesigner oder so erschaffst du immer noch etwas.
Ja, das stimmt. Du kannst ja zum Beispiel als DJ nicht in die Künstlersozialkasse, wenn du bei deinen Live-Auftritten nicht
irgendeine erschaffene Komponente dabei hast. Das reicht, wenn du sagst, ich spiele dazu Schellenkranz oder Triangel.
Ja.
Immer auf der Eins. Reicht. Ja,
ja, ja, weil du es veränderst. Du schaffst was Neues.
Genau. Ich mache was, was anders ist als vorher. Und aber wenn du jetzt einfach sagst, ich spiele die Songs von A nach B ab, was auch, was ich finde, hat auch auf jeden Fall einen handwerklichen Wert oder du brauchst ein gewisses künstlerisches Verständnis dafür, sicherlich, aber du per se erschaffst du nichts Neues. Vielleicht kannst du argumentieren, dass du eine Experience erschaffst oder sonst irgendwas. Mhm. Ja, aber eben für sowas wie Künstlersozialkasse oder sowas reicht das nicht aus, um als sozusagen künstlerische Darbietung zu gelten. In dem Moment, wo du irgendwas dabei machst, irgendwas Neues daraus machst. Ja,
ja, weil,
aber so könnte man ja auch argumentieren, dass Models beispielsweise...
Weil als Tischler erschaffst du auch einen Stuhl und ich glaube, du kommst nicht in die KSK.
Nee, nicht zwingend, nein.
Ja, und das ist halt, weißt du, das ist das. Vielleicht gibt's ja irgendeinen Möwi, die als Influencerin oder Influencerin arbeitet und mich da aufklären kann, weil das würde mich wirklich interessieren.
Ach ja, gut, das ist dann natürlich jetzt eine, genau, also das würde mich tatsächlich rechtlich interessieren, so wie das ist, wie du als Model behandelt wirst, dahingehend, was deine Darbietung ist. Klar, natürlich ziehst du Klamotten von anderen Leuten an, aber du stellst sie ja in einer Weise dar, wie im besten Falle nur du es könntest.
Mhm.
Ne? Und ne, das ist ja auch irgendwo Kunst, würde ich sagen. Aber ich finde halt auch so, Kochen kann Kunst sein.
Ja,
so, oder halt alles Mögliche.
Ja, oder halt diese Food Artists, die dann irgendwie Essen herrichten für
Food Stylisten, ne?
Ja, ja, genau. Aber das gilt auch nicht in der KSK.
Nee, das ist auch eine Dienstleistung. Aber es ging halt, ich finde halt in dem Moment, wo da irgendwie halt Gefühl mitschwingt, so, und ich finde, das kann eine Tischlerei genauso rüberbringen, so, die irgendwie einen geilen Schrank oder einen geilen Stuhl macht, der irgendwie was anderes noch ist.
Ja.
So. Genauso wie Menschen, die irgendwie in der Küche arbeiten oder halt kochen, die eben halt irgendwie Gefühle transportieren durch das, wie sie kochen und was für eine Experience sie erschaffen.
Ja.
So, das empfinde ich auch als Kunst. Natürlich wird das niemals so gewertet werden von irgendeiner Künstlersozialkasse oder sowas, aber so nach meinem Kunstverständnis ist das auch Kunst.
Das wird ja aber auch dann wirklich wirklich spannend bei solchen Leuten, die auch im Fernsehen dann zum Beispiel kochen, weil sie sind eine darstellende Person, natürlich stellen sie kochend irgendetwas dar, aber sie sind im Fernsehen, sind quasi eine Showpersönlichkeit und damit würde es ja eigentlich schon rein von meiner Logik her eigentlich, man tritt im Fernsehen auf als Koch, aber ist eine Fernsehpersönlichkeit, würde für mich dann ja irgendwie auch schon wieder teilweise auf jeden Fall die KSK fallen.
Ja, in dem
mich
Moment auch, sicherlich.
Mich würde aber auch tatsächlich wirklich einfach interessieren, ob InfluencerInnen mittlerweile ein anerkannter Beruf ist, den du eintragen kannst beim Finanzamt oder auch bei der Künstlersozialkasse.
Ja, glaube ich nicht. Also so, wenn beim Finanzamt kannst du ja auch nicht DJ eintragen.
Ja, du bist dann, was bist du dann, Musiker elektronisch oder sowas?
Weiß auch nicht mehr, was wir eingetragen haben, aber wir waren uns auch so unsicher, weil wir dann ja auch irgendwie so T-Shirts verkauft haben und so und waren so, ja okay, dann sind wir ja auch irgendwie Merchandise irgendwas, Leute, und da ist auch sowas angegeben und so.
Voll, also zum Beispiel bei meiner KSK-Anmeldung, also bei der Künstlersozialkasse, habe ich auch erst angegeben, dass ich Autor Belletristik bin. Weil ich schreibe ja Kurzgeschichten und dann war halt so, ja, aber haben Sie schon mal was veröffentlicht? Ja, also nur so Beiträge in anderen. Nee, dann nicht. Sie haben keinen Roman geschrieben, dann sind Sie kein belletristischer Autor.
Ja,
doch, ich schreibe doch was. Ich schreibe doch Kurzgeschichten. Nee, zählt nicht.
Na, kannst du mal sehen. Ich habe ja hier noch so ein paar Fragen aus der Community und ich dachte mal heute, ey, vielleicht kommt heute die Folge nicht mal pünktlich raus, weiß ich nicht, wie spät wir jetzt haben, aber vielleicht stelle ich dir noch irgendwie ein, zwei Fragen, was hältst du
davon? Ja, komm, macht ja auch immer Spaß.
Möchtest du lieber etwas doller oder lieber etwas smoother?
Ich habe mein viertes Bier, es ist mir einfach komplett egal.
Okay, dann machen wir, wenn du einen Menschen töten müsstest... wen und wie würdest du es anstellen? Also, ich nehme an, dieses Szenario, das kommt ja aus der Community, ist so gedacht, du musst jetzt jemanden töten. Also, es ist jetzt einfach halt das Ding, du musst es jetzt halt machen. Und wen suchst du dir aus
Und wie machst du es? Weil erwischt werden darfst du trotzdem nicht. Ja, jemand sagt halt irgendwie, du musst jetzt irgendjemanden töten auf der ganzen Welt, weil sonst, was weiß ich, bringen wir deine Familie um oder töten wir Max. Und dann bist du so, ja, scheiße, jetzt muss ich reagieren.
Mhm. Okay, dann, wenn die Forderung ist, wir töten Max, wenn du nicht jemanden tötest, dann töte ich dich, weil dann bin ich den.
Ich jetzt auch lieber, wenn du es machst.
Also wenn es einfach nur wirklich darum geht, irgendjemandem das Leben zu nehmen, dann würde ich wahrscheinlich dann würde ich mich wahrscheinlich irgendwie in ein Krankenhaus einschleichen, Intensivstation, die Person raussuchen, die am wenigsten überlebt und dann irgendwie da das Kissen raufdrücken.
Dieser Mann hat nur noch 2 Stunden zu leben. Ich würde sagen weniger.
Geben wir 15 Minuten. Nee, aber also ich würde dann, also wenn ich jemanden töten muss, dann würde ich schon versuchen, das möglichst schnell von der Bühne gehen zu lassen und möglichst schmerzlos.
Ja. Also lieber dann also sowas so im Krankenhaus, eine Person, die eh bald drauf geht, sag ich jetzt mal so salopp,
ja.
Und dann einfach hingehen und so reinschleichen und die Geräte ausmachen.
Ich frage mich halt auch, was ist die Intention von dieser Frage? War die Erwartung, nö, also ich suche mir dann erstmal irgendwie ein blondes Model aus, das ich dann an einen Fleischerhaken hänge und langsam ausweide.
Und dann setze ich mir ihre Haare auf.
Ich bin die schönste Prinzessin auf dem Abschlussball. Ja, also wirklich, also nee, ich habe schon eher, also wenn ich es muss, dann würde ich glaube ich jemanden nehmen, der bald stirbt und dann das möglichst schmerzlos, vielleicht auch mit einer Überdosis Morphium, keine Ahnung.
Irgendwas Schönes, wo man noch so,
Überdosis MDMA, keine Ahnung, weiß ich nicht, irgendwas, wo man...
Ich will tanzen.
Ich will tanzen, aber ich habe keine Beine mehr, nee, ich weiß es nicht. Also ganz ehrlich... Vielleicht zielte die Frage auch irgendwie dann, du musst eher darauf hinab...
Wahrscheinlich irgendein Promi.
Promi oder jemand aus deinem... du musst einen Prominenten töten, damit du weiterleben kannst. Oder jemand aus deinem Freundeskreis oder so ein Kram.
Ja,
oder?
Ja, ja.
Da würde ich, also würde ich mir auch vielleicht ein bisschen mehr Bedenkzeit geben, als nach dem dritten Bier die Frage gestellt zu bekommen und dann zu sagen, ah, okay, ja, dann antworte ich mal direkt.
Ja, sind halt die viel zu doll in meine Freundebuchfragen. Also, ich mache die Regeln nicht.
Wer stirbt denn aus meinem Freundeskreis als erstes? Normalerweise bin ich immer die Person, wo alle sagen, ich bin die erste Person, die stirbt. Das ist halt das Schwierige daran.
Okay, wir machen einfach weiter. Ja. Siehst du mich als Kollegen oder als Freund? Und wenn als Freund, wie üblich ist das in der Branche?
Also in erster Linie bist du mein Freund.
Ja.
Aber wir sind auch Kollegen.
Ja.
Man muss die Arbeit und das Private trennen können.
Ja, wie üblich ist das in der Branche? Wüsste ich jetzt nicht, wer das sonst so macht, außer jetzt vielleicht Joko und Klaas, Moritz und Till.
Ja, ich weiß schon, worauf es hinausläuft. Also,
Olli Welke und alle.
Olli Scholz und Böhmermann. Also ich glaube, wenn du mit jemandem überhaupt nicht klarkommst, dann wirst du ja auch nicht mit dem dauerhaft zusammenarbeiten. Also ich glaube, ein gewisses freundschaftliches Verhältnis muss einfach gegeben sein, wenn du als kunstschaffende Person auf der Bühne stehst. Wir sind in erster Linie Freunde und dazu machen wir auch noch zusammen kreative Arbeit. Und in der Branche ist das, denke ich, auch bis zu einem gewissen Grad üblich.
Ja, ja.
Also dass die Leute auch, entweder kennen sie sich noch nicht und schweißen dann zusammen oder man zieht sich die ganze Zeit immer miteinander hoch.
Ja.
Andererseits ist es halt auch Kunst. Es gibt auch genauso viele Leute, die sich gegenseitig die ganze Zeit runterziehen.
Ich glaube aber, es kommt im Umkehrschluss nach der Frage, wie üblich ist das, relativ selten vor, dass sich zwei Menschen zusammenfinden aus wirklich reinem Zweck. Also wirklich halt so, boah, ich kann die Person gar nicht leiden.
Ja.
Aber scheinbar funktioniert das hier. Ich ziehe das jetzt auf Biegen und Brechen durch. So, ich glaube, das ist halt eher sehr, sehr selten, dass Menschen natürlich irgendwie immer mal wieder zusammenarbeiten, obwohl sie sich nicht mögen, gar keine Frage. Aber über einen längeren Zeitraum so eine Art irgendwie Partnerschaft, Duo, irgendwas irgendwie einzugehen und man kann sich gar nicht leiden, das ist, glaube ich, sehr, sehr selten in dieser Branche. Ich glaube, so Musik zum Beispiel ist es häufiger, dass Leute sich eher finden, weil sie einfach gut sind und sich vielleicht persönlich gar nicht so sehr erstmal abkönnen, aber ja, dann halt aber sagen,
die Mucke
ey,
passt halt zusammen, ne?
Ja.
Ja.
So.
Was aber, glaube ich, tendenziell wirklich eher selten ist, sind Pärchen. Also wirkliche Künstlerpärchen.
Ja.
Also man kriegt das ja natürlich immer mit, dass die Hollywood-Stars alle aufeinander rumhängen, aber die haben halt auch gleich direkt einen Fame-Charakter. Du kannst ja gar nicht mehr dich wirklich außerhalb von diesem dieser ganzen Bubble bewegen, um irgendwie normal kennenzulernen, die,
das stimmt,
die, die Person, die dann nicht prominent ist. Das geht in Deutschland natürlich ganz gut. Ich glaube, da gibt's viele Pärchen auch immer noch, aber gerade so in den kleineren Gefilden, ich würde sagen, die meisten Leute in meinem Umfeld sind nicht mit anderen KünstlerInnen verheiratet, ja, oder in einer romantischen Beziehung.
Ja. Ja, ich hatte da letztens mit einer Freundin drüber gesprochen, wo es so ging, ja, warum ist Beyoncé eigentlich mit Jay-Z zusammen?
Mhm.
So, und ich dachte mir so, ja, mit wem sonst? Weil Beyoncé ist halt fucking Beyoncé.
Ja, Beyoncé kann kein Date machen bei Tinder.
Ja, Beyoncé kann, also niemand, es gibt keinen Menschen mehr auf der ganzen Welt seit 25 Jahren, der Beyoncé ansprechen könnte und so wäre, lass mal einen Kaffee trinken gehen. Außer, ja, du bist halt Jay-Z. Also, ja, es gibt halt, ja, sonst niemanden.
Ja. Ich finde aber auf der Seite auch wieder sehr, sehr sympathisch, sieht man ab, liest man ab und zu in Wikipedia-Artikeln, wenn da irgendwie ein bekannter Schauspieler oder eine bekannte Schauspielerin da steht und dann steht irgendwie, ja, ist seit über 40 Jahren mit der Jugendfreundin oder der Maskenbildnerin von dem Set oder so verheiratet. Ja. Das finde ich, das finde ich immer irgendwie ganz süß. So, weil sonst ist das immer so, ah, Sex, Drugs, Rock'n'Roll, ja, wir haben uns geschieden, ja, und dann waren wir wieder zusammen und ich habe 4 Kinder bei der und bei der. Und so ist das irgendwie, ja, immer so, ja, es sind halt auch immer noch ganz normale Menschen, bloß viele. Ja.
Aber das glaube ich halt auch, dass es halt so ein Ding ist, was halt so relativ häufig ist, weil wenn du dich halt vor diesem ganzen Fame in Anführungsstrichen irgendwie kennenlernst, so,
ja,
weil du jetzt, was weiß ich, eine berühmte Sängerin bist oder eine berühmte Schauspielerin oder was weiß ich, der Sänger von den Killers oder was weiß ich,
ja,
so,
ja,
dann bist du natürlich irgendwie, oder was heißt natürlich, aber du bist dann mit deiner Jugendfreundin irgendwie zusammen und verheiratet, weil irgendwann ist auch so, du weißt ja nicht mehr, welche Leute du kennenlernst. Die,
ja, insbesondere, du hast ja dann immer das bittere Beigeschmäckchen von ja, ist die Person jetzt gerade in wirklich, oder muss ja auch immer nicht gleich Liebe sein, will die Person wirklich mit mir befreundet sein oder geht es nur darum, dass sie hier irgendwie auch ihr ein bisschen Fame abstaubt. Deswegen finde ich bis heute Keanu Reeves so mega sympathisch, der halt immer, wenn er zum Dreh fährt, fährt er mit der Bahn. Er fährt halt, wenn er in Los Angeles dreht, morgens mit der Bahn zum Drehort. Das finde ich irgendwie cute.
Es gibt ja in Los Angeles eine Bahn. Echt? Krass. Abgefahren. Ja,
keine
weiß
Ahnung,
nicht, warum mich das so überrascht. Ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung. Irgendwie bin ich davon ausgegangen, dass es in Los Angeles
keine Stadt
ist.
Also eine Stadt in der Größe wird ja irgendein, also die fahren ja nicht nur Busse.
Weiß
ich. Ich finde es, also auf der anderen Seite, gerade wenn man so in dem Kleinkünstlertum ist, in dem wir uns ja einfach bewegen, wenn ich beim Aldi einkaufen gehe und jemand sagt, ey, du bist doch in der König und den Podcast, ich auch so, ja, genau, das bin ich. Und auf der anderen Seite ist aber auch so, oh Gott, das passiert dann halt wirklich häufig, wenn man richtig, ja, bekannt ist. Und ich, ja, glaube, das ist auf Dauer, am Anfang ist es nett. Und irgendwann wird es auch gruselig,
nee, ich
bis mein, creepy,
weißt du,
und
wie,
unangenehm.
Wie oft passiert uns das? So halt hammer selten, gerade halt natürlich in letzter Zeit wegen Lockdown und so.
Mhm.
Aber ich sag mal so, weil, wenn so Kneipen offen haben oder so oder Leute auf der Straße sind, dann passiert das irgendwie, was weiß ich, so alle 2 Wochen, einmal die Woche, keine Ahnung, so, ne?
Ja, auch
bei, aber das ist halt so, aber dann ist es immer noch charmant. Also das ist halt so cool.
Ja.
Und es gibt einem ja auch so einen Ego-Push irgendwie. Und gleichzeitig denkt man sich so, fuck, stell dir mal vor, irgendwie, das hier wäre so hammerdoll erfolgreich.
Ja.
Und so, du könntest nicht mehr in Edeka gehen oder
das
so.
Das hattest du mir mal erzählt, dass Casper irgendwie mal im Molotow abhing und da irgendwie einfach nur nett mit seinen Kumpels was trinken wollte und er konnte nicht, weil die Fanbubble halt um ihn herum hing.
Und ja, ich glaube, das war beim Reeperbahn-Festival und da war er da und auch so die Leute von Kraftklub waren da und keine, ja, Ahnung was. So.
Und das ist doch mega unangenehm. Du willst einfach nett mit deinen Dudes da was trinken. Selbst nehmen wir mal an, Casper und die Kraftklub-Jungs wollen zusammen irgendwie abhängen und es geht nicht außerhalb von geschützten Räumen mit 8 Sekus.
Ja.
Das ist doch beschissen.
Ja, ein Jahr später haben sie dann einen Floor gemietet, damit sie dann
ja,
keine,
guck mal,
keine Probleme
haben. Guck mal, das würde ich auch machen, wenn ich das Geld hätte. Aber würde ich auch machen. Wieso nicht?
Ja, denke ich mir doch auch. Also, ja, aber ich meine, so, ich finde es halt echt schwierig, sich so da so reinzudenken, wie du dich dann fühlen musst und auch unter was so einen romantischen Druck dich das auch setzt, so, ne? Wie du halt nicht einschätzen kannst, was irgendeine Person jetzt von dir möchte. So glaube ich. Ja. Ich glaube schon, dass das irgendwann irgendwie halt so unterbewusst mitschwingt.
Ja, total. Das schwingt immer unterbewusst mit. Und deswegen ist es mir auch wichtig klarzumachen, dass du in erster Linie mein Freund bist und ja. nicht einfach nur ein Kollege, sondern der Kollege ist ein Zusatz ja. zu der Beziehung, die wir führen.
Und mir ist nochmal wichtig klarzumachen, ich bin Sexmax.
Wo das herkam, möchte ich
nicht. Weiß ich auch nicht.
Ich möchte darauf nicht näher eingehen, aber es ist mir halt wichtig, einfach zu sagen, dass wir Freunde sind. Wir können jetzt, ja. wir könnten jetzt, wenn keine Pandemie wäre, könnten wir ins Molotow gehen, da einfach einen heben. Und ich finde auch schön, dass auch wenn das Molotow zu hat, können wir das machen. Und da heben wir nicht nur irgendetwas, sondern da heben wir Folgendes: Der Drink der Woche. Ihr kennt es schon, ihr liebt es schon. Einmal die Woche frönen wir dem Bacchus. Und testen hier Drinks aus dem Internet von euch, die ihr uns vorschlagt. Verschiedenes, leckeres, ekelhaftes, zum Erbrechen wirklich, wirklich widerliches. Aber ich bin sehr gespannt auf heute, denn ich glaube, wir haben heute vielleicht einen neuen Klassiker direkt vor uns stehen. Max, bitte, erzähl, was haben wir heute?
Es handelt sich diese Woche um den Tikroni mit Q. Es ist eine Wortschöpfung aus Negroni und Tequila. Der Tikroni und besteht aus 2 Cl Tequila Silver, 2 Cl Vermut und 2 Cl Campari.
Ich weiß, was ihr jetzt denkt.
Eine sprittige Mischung.
Ich weiß, was ihr jetzt denkt. Das sind ja drei Sachen, die würde ich erstmal so pur gar nicht zu mir nehmen. Aber vielleicht ist es ja die Mischung, die es heute rausreißen wird.
Ja, vielleicht Wetten ist es das.
Das ist die Stadtwette heute.
Ja, wir stoßen vielleicht einmal an.
Yes. Mhm.
Ja. Aha. Verstehe.
Wir bewerten diesen Drink wie jede Woche in unseren allseits beliebten Kategorien. Vorteile, Nachteile, Aussehen, Geschmack, Bedeutung und Coolness-Faktor.
Yes.
Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Vorteil, Max.
Vorteil, es ist ein kleiner, edler Drink, 6 Cl. Ne? Das sind also 3 Shots aufeinander mit Eis, schön angerichtet. Ich finde es... ist was für einen sehr stilvollen, verrauchten Abend fast. Mhm, ich hab so die ganze Zeit irgendwie vor mir so ein verrauchtes Hinterzimmer, wo illegal Poker gespielt wird.
Mhm. Ah, okay. Ich, also auf jeden Fall Vorteil, ich sehe sofort immer den Beigeschmack von einer, sagen wir mal, süffisanten Sause. Ja. Und alle anderen trinken durcheinander, trinken vielleicht auch mal ein Cremant, trinken auch vielleicht mal ein Champagner, aber auch vielleicht einen klassischen Negroni und du stehst da und sagst dir so, hey, das, was ihr da in Mengen in euch hineinschüttet, das schaffe ich mit einem Drink.
Ja, Negroni ist ja, glaube ich, ist es nicht dasselbe nur mit Gin?
Ja, ist mir auch kurz danach aufgefallen, ich hatte gehofft, du weist mich nicht auf den Fehler hin. Okay. Nehmen wir irgendeinen anderen beliebigen Cocktail. Aber ja, also auf jeden Fall, die Wirkung entfaltet sich direkt. Das ist ein starker Cocktail, das ist weder positiv noch negativ. Erstmal nur eine Feststellung.
Ich könnte mir gut vorstellen, dass es so ein Getränk ist, was getrunken wurde auf den Partys vom großen Gatsby.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Stark alkoholisch, schieß dich weg, LSD-ähnliche Erfahrungen und alle tragen Anzüge, die teurer sind als meine Wohnung.
Ja, genau. So stelle ich es mir auch vor.
Ja.
Und das sind natürlich klassische Vorteile von diesem Getränk.
Klassische Vorteile.
Es wäre vielleicht was für so einen schönen 20er-Jahre-Themenabend.
Stimmt wirklich. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Die männlich gelesenen Personen schön im Frack oder in so einem beigen Anzug mit Fliege und Weste und Chapeau-Klack. Ja, fühle ich. Und dazu natürlich das obligatorische Cocktailgleich, richtige Flapper mit Wasserwelle. Finde ich geil.
Nachteile. Es ist nicht zum Stürzen.
Nee, und ich spüre meine Zunge nicht mehr. Weil der Bitterstoff vom Campari. Und ich glaube, der Wermut spielt da auch auf jeden Fall mit. Der tötet irgendwas vorne ab. Bei mir auf jeden Fall. Aber also, es ist echt, es hat nicht nur einen alkoholischen Faktor für mich, sondern es macht auch was wirklich mit mir.
Ja, es ist so ein Genießergetränk, dass du so nippen musst, so daran knabbern musst, dass du so lange, dass du echt eine Weile was davon hast. Dementsprechend kein Getränk für Durstige.
Nee, auf gar keinen Fall. Ich hatte auch jetzt gerade mal versucht, das so zu trinken, wie ich Rotwein trinke, also irgendwie einen Schluck ein bisschen im Mund zu behalten. Das kann ich auch nicht so wirklich empfehlen.
Ja, Ich würde sagen, wir machen direkt mit Aussehen weiter. Ja, gut, alles mit Campari und Vermut sieht immer schön aus. Schön rot, schön stilvoll.
Ja, stilvoll, schön, auch in den Gläsern. Wir haben heute jetzt mal Eiskugeln benutzt und nicht Eiswürfel. Ich finde das in einem Tumbler immer ein bisschen sexier irgendwie.
Ja, ja.
Sieht wirklich, auch dadurch, dass es eine geringe Menge ist, sieht es direkt edel aus.
Ja.
Nichts, was man, weißt du, alles, wovon man viel hat, ist immer gleich billig.
Ja.
Die Sachen, wovon man wenig hat, das sind die richtig guten Dinger.
Stimmt, stimmt, ja. Gerade so ein überdimensioniertes Glas, überdimensionierter Eiswürfel und dann einfach
tanzt
nur so ein
da drin auch noch eine Frau.
Dieter von These. Und ja, und dann hast du nur so einen Schluck Whisky oder halt so einen Tikroni. Und das zeugt einfach davon, ja. Ich weiß es.
Ich weiß,
wie es funktioniert.
Ich habe einmal in der Whisky-Bar den teuersten Whisky für 1, also 1 CL hat, glaube ich, 18 Euro gekostet. Das ist immer noch nicht sonderlich viel für eine gute, also es ist keine gute Whisky-Bar gewesen. Und trotzdem fühlte ich mich in diesem, mit diesem kleinen Stößchen, mit so einem, wie heißt das, Nosing Glass.
Ja.
Ich habe mich gefühlt wie der König in dem Laden, weil ich...
Ja.
Niemand hat es bemerkt, aber ich dachte halt natürlich, ja, ich kenne mich ja richtig aus.
Natürlich. Dann machen wir doch mal direkt weiter mit dem Geschmack.
Ey, sorry, da muss ich nochmal erstmal kurz einnehmen.
Ja, ja. Ja, dieses wunderschön purpurrote Getränk. Wie schmeckt dir das?
Also der Tequila ist schon sehr präsent. Der umschmeichelt komplett alles. Als nächstes kommt der Campari.
Ja,
Der das auch sehr übertönt und den Wermut schmecke ich gar nicht.
Ja, der Wermut gibt nochmal diese Sprittige nochmal mit rein.
Ja, also also weißt du, wenn die beiden penetranten Geschmäcker, wenn ich es jetzt mal so sagen darf, verflogen sind, dann bleibt da dieser sprittige Wermutgeschmack, das stimmt schon, das merke ich jetzt.
Der fast so sich trocken auf die Zunge legt.
Genau, ja.
Ich finde auch immer so, wenn man mich fragen würde, wie Wermut schmeckt, dann bin ich immer so rot. Ja, ist auch nicht. Es schmeckt halt so wie halbgegorenes Blut.
Ich finde, Wermut ist für mich so ein Femme Fatale Getränk.
Ja,
ich hätte gerne einen Wermut. Ist sofort so, okay, du bist eine Doppelagentin, aber ich würde trotzdem mit dir schlafen und am Ende verlieben wir uns, aber ich muss dich leider umbringen. Das ist für mich Wermut.
Die klassische Liebesgeschichte also. Ja,
geschmacklich auf jeden Fall sehr interessant, sehr nuanciert. Jetzt so, wo ich mir das auch nochmal bildlich vorgestellt habe und auch nochmal geschmeckt habe.
Stimmt, es vermischt sich nicht so sehr, sondern es ist so eine kleine Reise.
Ja,
es schmeckt erst danach und dann hinterlässt es noch diesen Film auf der Zunge.
Es ist das Kaktuseis unter den Drinks.
Ja, das Bum-Bum-Eis.
Ja, man weiß sofort, wo man ist. So. Geschmacklich muss ich aber trotzdem als Endnote feststellen, es schmeckt mir auf diese Art und Weise, wo ich sage, Stylo. Und mega cool, aber richtig lecker finde ich es jetzt nicht.
Ich finde es schon lecker. Ich glaube, dadurch, dass ich auch das Gefühl habe, dass es so Stylo ist, ist es so ein richtiges Alkoholiker-Einstiegsgetränk. So, man trinkt es erst, weil man ein bisschen cooler sein möchte als die anderen.
Ja.
Und dann kann man nichts Halbgares in Anführungsstrichen mehr trinken. Und dann trinkt man nur noch den Sprit.
Du bist der Idiot, der mit dem Red Label mit 18 auf einer Party auftaucht und sagt, nee, den müsst ihr genießen. Das ist, ich finde es jetzt auch nicht schlecht. Es ist auch wirklich ein sehr, sehr spannender und interessanter Geschmack. Aber ich würde jetzt nicht direkt sagen, dass ich es gerne, also es schmeckt, aber ich mag es nicht direkt. Weißt du, was ich meine? Also es ist so dieses Mitte-Ding.
Ja,
ich würde mir davon auch noch einen zweiten machen. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich denke, oh, das holt mich jetzt total ab.
Nee, würde ich auch nicht sagen. Also ich finde es schon...
Speziell. Es ist aber ein sehr spezieller Geschmack.
Speziell.
Und besonders,
also ich finde es
cool,
echt nicht schlecht. Und ich finde so, zum sich gönnen, ich habe alles irgendwie zu Hause oder so... Oder, wie gesagt, für so einen 20er-Jahre-Themenabend oder für eine illegale Pokerrunde. Würde ich vielleicht dieses Getränk empfehlen.
Ja, vielleicht nicht bei Poker, weil ich merke schon, wie meine Sicht ein bisschen glasig wird.
Ja, das ist kein Problem. Das ist gewollt.
Beim Pokern kommt auch an, ob du gewinnen möchtest oder nicht.
Alles auf Rot. Wir spielen Poker. Was tust du?
Ey, und wenn es nicht rot ist, dann ist es schwarz.
Bedeutung, was sind das für Leute, die so ein Getränk trinken sollen?
20er-Jahre-Themenabend ist jetzt öfter gefallen. Ja, es passt halt, ne? Also ich sehe da auch einfach Leute im Anzug oder im Cocktailkleid einen davon trinken und dann vielleicht für den Rest des Abends eher bei Champagner. Beziehungsweise ist ja ein Nippergetränk, ne? Aber vielleicht eher so drei, vier über den gesamten Abend, der um 20 Uhr anfängt, dann geht man zwei Stunden tanzen, dann holt man sich nochmal ein, vielleicht mal ein Glas Wasser zwischen. Das fühle ich. Das ist ein Classy-Getränk für Leute, die sich auch während des Lockdowns auch mal schick machen und irgendwie mit den MitbewohnerInnen vielleicht einen kleinen Themenabend veranstalten wollen.
Total, total. Themenabendgetränk.
Ja.
Oder halt wirklich so, ich trinke den Hardstuff, aber ich brauche noch was Süßes drin.
Ist wirklich so, ne? Also dieses Zusammenkippen von Wermut und Tequila und dann aber so kann ich das nicht trinken. Mach ich nochmal Campari rein.
Mhm.
Weil der Campari macht ja schon diese die leichte Süßbitternote.
Ja, dann kommen wir zum Coolness-Faktor. Wie cool ist es? Wie cool macht mich dieses Getränk?
Ja, es ist halt ein kleiner Drink in einem großen Glas, ne? Das ist natürlich immer cool, weil es sieht halt teuer aus. Teuer ist immer, es hat auf jeden Fall immer auf eine gewisse Art und Weise Werf und Charme. Würde ich jetzt mal so sagen. Natürlich ist nicht alles, was teuer ist, geil, aber trotzdem so dieses Genießerische, dieses ich brauche gar nicht Massen, sondern mir reicht dieser kleine Schluck. Das ist, finde ich, immer cool.
Schon, ne? Es hat dieses, ja, hey, ich bestelle mir jetzt halt 6 CL für 9 Euro.
Es ist halt
mir doch egal.
Das James-Bond-Prinzip. Ja, trinkt ihr mal euer Lagerbier oder euren Sekt oder so? Nee, ich hätte gern einen geschütteten und nicht gerührt, bitte. Und dann hat er ja dieses kleine Fünzelglas und man denkt so, klar, der muss auch noch schießen heute. Aber trotzdem wirkt es stilvoll. Es wirkt stilvoll und echt.
Es ist schon so ein James-Bond-Moment.
Man
muss
schon sagen. Dazu aber auch sagen, für so einen Themenabend funktioniert das, aber wenn ich jetzt, nehmen wir mal einfach in meinem heutigen Outfit mit irgendwie so Sneakern und Rollkragenpulli das in der Kneipe oder halt eher in der Cocktailbar trinke, würden alle denken, ich bin Poser.
Meinst du?
Ich glaube schon.
Bei Negroni würdest du auch nicht denken, du bist ein Poser.
Nee, aber Negroni ist auch mittlerweile einfach wieder groß gemacht worden. Wie viele Sachen mit Gin. Weißt du, jeder Depp, der jetzt ein Vollbart hat, kennt sich mit Gin aus, weil er einmal eine Schulung gemacht hat.
Ja, ja. Ja, der James Bond Martini, also der Martini Cocktail, nicht der Martini Schnaps, der halt in Martini-Gläsern serviert wird. Das ist ja der klassische Anfängerfehler. Ich kaufe mir den Martini Bianco und mache den in Martini-Glas und trinke Martini, weil es total süß ist und lecker.
Mhm.
Ist ja auch super, aber das ist halt kein Martini, sondern es ist halt einfach Gin mit trockenem Wermut.
Ja, total.
Ne?
Total.
Also nicht mit dem roten Wermut wie dieser hier, sondern mit dem trockenen. Und dann trinkst du halt Schnaps mit Schnaps ohne Ende. Also irgendwie, ich glaube, halt so 7 cl Wodka oder Gin und dann halt 1 cl Wermut drauf. Das ist mal ein Cocktail.
Ja.
Olive rein für den Geschmack. Los geht das.
Ey, das ist halt wirklich so dieses Ding. Ich wollte immer gerne eine gut sortierte Schnapsbar haben. Oder allgemein irgendwie eine gut sortierte Bar. Und bis ich mich erstmal reingefuchst habe, okay, nur weil der torfig schmeckt, heißt das nicht, dass es ein guter Whisky ist. Das hat auch so seine 5 Jahre gebraucht. Ach, das schmeckt dir gar nicht und du trinkst es die ganze Zeit. Cooler Move, Digga. So, nee. Ich weiche ab.
Du weichst ab. Dann kommen wir, glaube ich, schon direkt zur Gesamtwertung. Für den Drink der Woche diese Woche, der Tequila, bestehend aus 2 cl Tequila Silver, 2 cl Campari, 2 cl roter Wermut, ergibt sich für uns diese Woche eine Gesamtwertung von unglaublichen 4,3 Punkten. Herzlichen Glückwunsch.
4,3. Sehr, sehr gut gemacht. Sehr, sehr gut gemacht.
Sehr, sehr gut gemacht. Grüße gehen raus an alle.
Aber was man auch echt nochmal sagen muss, ich merke es ja jetzt, der geht echt doll in die Bimse, ne?
Der macht schon Spaß.
Ich würde mich jetzt nicht in das Steuer setzen. Ich habe auch schon 5 Bier getrunken, aber ich würde mich trotzdem nicht in das Steuer setzen.
Es liegt an diesem einen Getränk am Ende.
Ich würde mich nicht mal hinter Steuer setzen, wenn ich hinterm Steuer schlafen würde. Ich glaube, die Gefahr wäre mir zu groß, dass irgendetwas passiert. Jugendlicher Sinn könnte vielleicht plötzlich Überhand nehmen und zack, A740.
Hinak, ich habe das Gefühl, auch diese Folge Normale Möwe muss ein Ende nehmen. Was würdest du sagen?
Wenn es nach mir geht, nein. Aber wir können ja auch nicht ewig Podcast machen.
Ja.
Weil sonst verspielen wir ja all die ganzen Goldunzen, die wir uns für die nächsten Folgen...
Ja, vielleicht müssen wir mal den großen Podcast-Marathon machen. Die 24 Stunden von Le Möw.
Oh, ich hätte mega Bock, aber das schaffen wir nicht.
Das schaffen wir nicht. Wir können keine 24 Stunden reden.
Nee, erstmal das und ich schaffe ja schwer auch einfach schon ohne Reden 12 Stunden wach zu sein am Stück. Auf gar keinen Fall. Aber ja, also wir können ja mal drüber nachdenken, ob man das vielleicht in Etappen macht, wie die Tour de Move.
Ja, vielleicht machen wir sonst, vielleicht machen wir den großen Guinness-Buch Weltrekord und holen wirklich so jemanden so hierher aus England, der dann daneben sitzt und das beobachtet.
Es ist aber auch die Tour Le Norm.
Le Norm.
Normale Tour.
24 Stunden von Le Meuf.
Oh Gott, das wäre so toll. Ich weiß auch nicht. Insbesondere bei unserem Konsum schafft ja niemand mehr die letzten, die berühmten letzten Worte. Das, wir würden ja anfangen und am Ende wären wir ja klinisch tot, würde ich jetzt mal sagen.
Ja, ja. Wahrscheinlich.
Aber naja, ich hab es ja quasi gerade schon gesagt, wie jede Folge Normale Möwe, beenden wir auch diese Folge mit berühmten letzten Worten, die mutmaßlich so gesagt wurden. Dieses Mal von dem griechisch-argentinischen Reeder Aristoteles Onassis. Ich spreche ihn Englisch aus, ich weiß gar nicht warum. Wahrscheinlich, weil man ihn immer nur aus englischsprachigen Medien kennt. Neben seinem immensen Besitz von über 300 Schiffen war er auch bekannt dadurch, dass er die Witwe von John F. Kennedy geheiratet hat, Jackie Kennedy.
Ach was.
Ja. Auf jeden Fall schweinereich, hatte mehrere Öltanker, Grieche, Werft, Räder, dies, das. Und seine letzten Worte, bevor er gestorben ist, sollen gewesen sein: Ich war eigentlich eine Maschine zum Geld machen. Ich habe mein Leben wie in einem goldenen Tunnel zugebracht, den Blick auf den Ausgang gerichtet, der zum Glück führen sollte. Aber der Tunnel ging irgendwie einfach immer weiter.
Tschüss.
Ciao.